1986 hat der heilige Johannes Paul II. In der Synagoge von Rom die Jüdinnen und Juden mit als unsere älteren Brüder und Schwestern angesprochen. Und der verstorbene Papst Emeritus Benedikt XVI. Ergänzte diese Ansprache mit dem Aspekt, dass Juden zugleich Väter und Mütter im Glauben seien. Mit diesen Worten begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ganz herzlich. Und dies zu einer Sendung, in der es um die jüdischen Wurzeln des Christentums geht. Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem ist uns zugeschaltet. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Eingangs möchte ich gerne Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und nun begrüße ich Herr Dr. Fleckenstein bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns natürlich auf das Gespräch. Heute geht es zwar nicht um ein Buch, aber nichtsdestotrotz denke ich mir inhaltlich sehr spannend und sehr reich an Informationen. Guten Tag, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie auch, liebe Frau Marti und all Ihre und unsere lieben Hörer von Radio Gloria. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Von Jerusalem in die Schweiz.
Herr Dr. Fleckenstein, es geht heute um das Judentum, die Wurzeln des Christentums. Man hört immer wieder messianische Juden. Wer sind eigentlich messianische Juden?
Als messianische Juden bezeichnen sich Menschen jüdischer Herkunft, die an Jesus Christus als ihren Messias glauben, sich aber dennoch weiterhin mit der Führung der jüdischen Bräuche als Juden verstehen. Das Alte Testament wie auch das Neue Testament bilden für sie die Grundlage ihres Glaubens. Sie sind der Überzeugung, dass die Bibel in ihrer Ganzheit durch Gott inspiriert ist. Viele messianische Juden sehen ihre Wurzeln in der sogenannten Jerusalemer Urgemeinde, einer innerjüdischen eschatologischen Strömung, die anfangs ausschließlich aus Juden bestand im ersten Jahrhundert. Dabei berufen sie sich auf das Kapitel 15 der Apostelgeschichte, wo dort das Apostelkonzil in Jerusalem beschrieben wird. In den ersten Jahrhunderten war es vor allem Judenchristen, die in Jesus den Messias sahen und an seine Auferstehung glaubten. Diese Gruppe verlor jedoch ab dem 3. Jahrhundert mit der zunehmenden Mission unter Nichtjuden immer mehr an Bedeutung und verschwand schließlich über die Jahrhunderte hinweg. Nun möchten die messianischen Juden heute diesen verlorenen Faden wieder aufgreifen.
Herr Dr. Fleckenstein, vielleicht vergaß man oft im Laufe der Jahrhunderte, dass Jesus Jude war und von seinen Anhängern Rabbi genannt wurde.
Seine Jünger und die Verfasser des Neuen Testamentes waren ja Juden. Die Bedeutung Jerusalems war für die ersten Christen sehr wichtig. Paulus besuchte die heilige Stadt immer wieder, um den leitenden Aposteln von seinen Missionsreisen zu berichten. Anlässlich biblischer Feiertage besuchte er den Tempel. Auch überbrachte er Spenden der neuen von ihm gegründeten Gemeinden für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus befolgte die Kirche weiterhin jüdische Traditionen. Die ersten Jünger versammelten sich im Tempel in Jerusalem, befolgten jüdische Speisegesetze. Ursprünglich wurden Heidenchristen nur unter Vorbehalt aufgenommen. Die Taufe des ersten Nichtjuden, des römischen Hauptmanns Cornelius, der Petrus, geschah in Caesarea nur auf Führung des Heiligen Geistes, wie die Apostelgeschichte 10 berichtet. Als Paulus seine Missionsreisen nach Kleinasien, Griechenland und Rom unternahm, besuchte er immer wieder die Synagogen vor Ort. Er wusste, dass Gott die frohe Botschaft vom Kommen des Messias zuerst den Juden und erst dann allen Völkern verheißen hatte, wie es in Römer 1, 16 folgende heißt. Nachdem die ersten Heidenchristen aufgenommen worden waren, veränderte sich die Struktur der Kirche rasant. Bereits Ende des ersten Jahrhunderts waren die meisten Nachfolger Jesu nicht Juden. Infolgedessen ging die Leitung der Gemeinde bald von jüdischen in nichtjüdische Hände über. Als der Tempel im Jahre 70 nach Christus zerstört wurde, war dies nicht nur eine politische, sondern auch eine geistliche Erschütterung. Im Jahre 135 nach Christus verbot Kaiser Hadrian nach der Niederwerfung des zweiten Aufstandes gegen die Römer, den Juden, Jerusalem überhaupt zu betreten. Judas Kyriakos war der letzte jüdische Bischof in Jerusalem. Sein Nachfolger war der Nichtjude Markus. Von da an war Jerom das neue geistliche Zentrum der Christenheit. In den folgenden Jahrhunderten nahm nicht nur der jüdische Einfluss in der Kirche ab, die Kirche trennte sich auch mehr und mehr von Israel und den Juden. Diese nichtjüdische Kirche betrachtete sich selbst als das neue Israel, das die Juden als Gottes auserwähltes Volk ersetzt hatte.
Das heißt also, die messianischen Juden waren sehr stark präsent in der ersten Phase. Wie sind nun diese Gemeinden strukturiert der messianischen Juden, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, sie haben weder eine einheitliche Struktur noch eine übergeordnete Hierarchie. Wie alle Gemeinden jüdischer Frömmigkeitsstile feiern auch sie ihren wöchentlichen Hauptgottesdienst in der Regel am Schabbat. Bei vielen hat sich eine eigene Musikkultur sogar etabliert. Höhepunkt der messianisch-jüdischen Gottesdienste ist die Tora-Lesung, also die Lesung aus der Bibel. Wie häufig und in welchem Rahmen das Abendmahl gefeiert wird, variiert. Es gibt Gemeinden, die diese Feier wöchentlich feiern. Andere halten das Abendmahl monatlich ab. Andere wiederum nur einmal im Jahr im Rahmen des Pessja-Festes. Eine räumliche Trennung der Geschlechter während des Gottesdienstes findet in der Regel nicht statt, wie es bei den orthodoxen Juden übrig ist.
Wie verhält es sich mit den jüdischen Festen bei den messianischen Juden, Herr Dr. Fleckenstein?
Sie feiern den Jahreszyklus in der Regel nach dem Rhythmus der jüdischen Jahresfeste. Dazu gehören Pesach, die Feier der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten, Shavuot, das jüdische Erntedankfest, das 50 Tage nach dem Pesachfest gefeiert wird, Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst. Dabei werden traditionelle jüdische Riten in messianisch-jüdischer Prägung neu interpretiert und angepasst, da messianische Juden an die Göttlichkeit Jeschuas glauben. Sie lassen ihre Knaben sogar in der Regel beschneiden. Die Taufe eines Gläubigen wird in der Bewegung weitgehend als Gläubigertaufe praktiziert, bei der der Täufling ganz untergetaucht wird. Viele messianische Juden sind im Jordan zum Beispiel getauft.
Aber das heißt, es ist sehr individuell gestaltet und organisiert bei den messianischen Juden.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Wird das Yom Kippur-Fest auch gefeiert bei den messianischen Juden?
Ja, sie feiern alle jüdischen Feste mit, aber jetzt mit einem neuen Inhalt, nicht wahr?
Die messianisch-jüdische Bewegung scheint ein immer größer werdendes religiöses Phänomen unserer Zeit zu sein. Wie kam es dazu?
Es kam mit der zunehmenden Verbreitung des Wortes Gottes im 19. Jahrhundert in Europa und Nordamerika. Da wuchs die Erkenntnis der zentralen, andauernden Rolle Israels in der Heilsgeschichte. Dazu entstand ein neues Interesse an den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. An vielen theologischen Fakultäten Europas beschäftigten sich die Forschung mit dem Alten Testament und dem Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Dieser Talmud enthält selbst keine biblischen Gesetzestexte, sondern zeigt auf, wie diese Regeln in der Praxis und im Alltag von den Rabbinern verstanden und ausgelegt wurden. Der lutheranische Theologe Franz Julius Delitzsch übersetzte erstmals das Neue Testament ins Hebräische sogar. Damit trug er zum wachsenden Verständnis der hebräischen Wurzeln des Christentums bei. Diese wiederentdeckte jüdische Identität Jesu und der Urgemeinde führte dazu, dass viele Juden glaubten, dass Jeschua, also Jesus, ihr lang ersehnter Messias war. Sie pflegten aber weiterhin ihre jüdischen Traditionen. Heute erlebt die messianische jüdische Bewegung ein erneutes Wachstum. Schätzungen zufolge leben in Israel zwischen 7.000 und 20.000 messianische Gemeindemitglieder in mehr als 130 Hauskreisen. Für viele Theologen und Gemeindeleiter stellt die messianisch-jüdische Bewegung ein prophetisches Wirken Gottes in unserer Zeit dar. Selbst im Vatikan kam es in den letzten Jahren zu Gesprächen zwischen katholischen Geistlichen und messianisch-jüdischen Leitern. Das alles lenkt den Blick auf die Anfänge der Kirche. Dass es wieder eine messianische Gemeinde in Israel gibt, ist für viele Christen ein großes Zeichen der Hoffnung.
Herr Dr. Fleckenstein, gibt es auch Übertritte von traditionellen Juden zur messianisch-jüdischen Bewegung?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also manche messianische Juden heute waren ganz streng orthodoxe Juden. Ich denke zum Beispiel an Benjamin Berger, ist ein Leiter einer solchen messianischen Gemeinde. Er kommt aus einer sehr streng orthodoxen Familie und plötzlich eines Tages war für ihn wie ein Licht, wie eine innere Erkenntnis. Er suchte immer nach dem Messias, wann wird der Messias kommen? Wir hoffen, er wird bald kommen. Sie beteten darum, um das Kommen des Messias. Und plötzlich verstand er von innen heraus, Jesus ist der Messias, Jeschua, der Messias ist ja schon gekommen, auf dem unsere Väter schon seit Jahrtausenden warten. Er ist vor 2000 Jahren gekommen, er lebt, er ist da. Und diese Erkenntnis hat ihn der Heilige Geist in ihm geweckt. Und das geschieht immer wieder bei vielen Juden, auch aus der orthodoxen Welt, dass sie von innen heraus erkennen, tatsächlich Jesus ist der Messias.
Sie haben erwähnt, Herr Dr. Fleckenstein, dass es einen großen Zulauf oder ein großes Wachstum in dieser messianisch-jüdischen Bewegung gibt. Ist das auch der Fall zum Beispiel Deutschland, Österreich, in der Schweiz?
Ja, auch in Europa kann man sagen, gibt es diese Bewegung und immer mehr Juden erkennen wirklich in Jesus den Messias.
Hatte nicht schon Paulus im Römerbrief 11,1 der Gemeinde anhand seiner Identität als Israelit vom Stamm Benjamin verdeutlicht, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat?
Ja, in der Tat, für die ersten Apostel wie Paulus und Petrus war ihre jüdische Identität kein Hindernis. Auch dann nicht, als sie für die Aufnahme nicht-jüdischer Gläubiger in dem Leib Christi sich einsetzten. Paulus verglich die Heilsgeschichte mit einem alten Ölbaum. Dieser edle Ölbaum wuchs aus der Wurzel von Abrahams Glauben zu einer messianischen Hoffnung. Einige der edlen jüdischen Zweige wurden teilweise ausgerissen, damit wilde Zweige, also Nicht-Juden, eingepfropft werden und Stärke und Hoffnung aus dem nährenden Saft dieses alten Baumes messianischen Glaubens ziehen konnten. Paulus sah darin die Erfüllung von Gottes Verheißung an Abraham, wo es heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Ersetzung der herausgerissenen Zweige war jedoch nicht dauerhaft. Paulus verstand, dass Gott eines Tages die edlen Zweige wieder in den Ölbaum zurückpflanzen würde. Und das geschieht heute vielfach.
Herr Dr. Fleckenstein, wie sind denn die Beziehungen der messianischen Gemeinden in Israel untereinander?
Ja, diese sind ganz lose. Die einen führen den Lebensstil und die Liturgie orthodoxer Juden weiter, ergänzt durch den neutestamentlichen Glauben. Andere haben die rabbinischen Formen ziemlich aufgegeben. Andererseits treten jesusgläubige Juden in eine christliche Kirche ein. Generalvikar des lateinischen katholischen Patriarchats für die hebräisch-katholischen Gemeinden in Israel ist der jüdischstämmige Jesuit David Neuhaus zum Beispiel.
Wie viele Juden gibt es in Israel und weltweit?
Von den 9.291.000 Einwohnern in Israel sind rund 6.870.000 Juden. Das sind 73,9%. Die arabische Bevölkerung in Israel beträgt 1.956.000. Das sind 21,1%. Weltweit leben etwa 15,3 Millionen Juden, was rund 0,19% der Weltbevölkerung entspricht. Davon leben etwa 6 Millionen nur in den USA.
Nach dem ersten Teil zum Thema jüdische Wurzeln des Christentums möchte ich einige Takte Musik einspielen mit einem Lied von Dr. Fleckenstein, gesungen von seiner Frau Luisa. Dieses Lied wurde von einer Schweizer Pilgergruppe finanziert.
Mein Weg bist du, Herr. Herr, du bist mein Weg in der Mühsal des Lebens. Mein Freund bist du, Herr, in der Stunde des Todes. Du, die nie versiegende Quelle der Freude. Du bist der Einzige, zu dem ich rufe. Du bist der Einzige, auf den ich meine Hoffnung setze. Du, das Ziel meines Lebens. Du bist die Glut meines Herzens in der Kälte dieser Welt. Du bist die angenehme Brise nach der Schwüle des Tages. Du bist der Wegweiser auf der Straße des Lebens. Du bist die Morgenröte am Ende meiner Tage. Herr, stütze alle, die Lasten tragen. Richte alle auf, die niedergeschlagen sind. Sättige alle, die Hunger leiden. Und lass die Verirrten zurückkehren. Herr, du bist der Einzige, zu dem ich rufe. Du bist der Einzige, auf den ich meine Hoffnung setze. Du, das Ziel meines Lebens.
And
Das heutige Thema der Sendung lautet Jüdische Wurzeln des Christentums mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Herr Dr. Fleckenstein, wie sind die äußeren Zeichen zu verstehen, wie zum Beispiel Gebetsriemen, die Locken bei den Männern, die Ankleide?
Die Kippa ist die sogenannte traditionelle religiöse Kopfbedeckung jüdischer Männer. Gläubige Juden zeigen damit ihre Ehrfurcht und Demut gegenüber Gott. Bedecke dein Haupt, sodass der Segen Gottes auf dir ruht, heißt es im Talmud. Die Kippa, eine kleine Mütze aus Stoff, Leder oder Samt, wird in der Synagoge und auf dem Friedhof aufgesetzt. Ursprünglich war das Tragen nicht vorgeschrieben und nur bei besonderen Anlässen üblich. Mit dem Aussehen der Kippa kann der Träger damit Auskunft über seinen religiösen und parteipolitischen Hintergrund sogar geben. Nationalreligiöse Zionisten etwa tragen eine gehäkelte Kippa. Jungen bei ihrer Bar Mitzvah-Feier, dem Fest zu der religiösen Mündigkeit, eine glänzende Kippa. Orthodoxe Juden tragen immer eine Kopfbedeckung. Männer einen Hut mit einer schwarzen Kippa darunter, verheiratete Frauen ein Kopftuch oder eine Perücke. Beim Besuch eines Synagogen müssen alle Männer die Kippa, auch wenn sie keine Juden sind, tragen. Eine religiöse Verpflichtung, die Kippa außerhalb der Ausübung der Religion zu tragen, gibt es nicht. Orthodoxe Juden tragen ihre Kippa jedoch als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Gott, auch oft im Alltag. Sie durchweben den Tag zudem mit Lobsprüchen, weshalb es sich anbietet, die Kopfbedeckung ständig zu tragen. Viele Juden bedecken sich mit dem Talit, den Kopf, bevor sie das Morgengebet sprechen. Der Talit ist ein rechteckiger Gebetsmantel aus weißer Wolle, Baumwolle oder Seide. An den Seiten hat er blaue oder schwarze Streifen, an den Ecken Fransen. Sie heißen Zizit. Ihre 613 Knoten erinnern an die 613 jüdischen Gebote. Der Talit schirmt den Betenden etwas von der Umwelt ab und erinnert ihn daran, dass auch Gott ihn umgibt und behütet. Ein orthodoxer Jude trägt sogar unter der Alltagskleidung einen kleinen Talit. Damit will er zeigen, dass sein Leben als Gebet verstanden wird. Orthodoxe Juden tragen auch zum Morgengebet die sogenannte Tefillin. Das sind Gebetsriemen aus Leder. An ihnen sind kleine, eckige Kapseln befestigt. Darin stecken Pergamentstücke mit Bibeltexten. Der Armteil liegt am linken Oberarm, also genau vor dem Herzen. Die Riemen werden um den Arm, die Hand und die Finger gewickelt. Den Kopfteil wird über der Stirn getragen. Das Anlegen der Tefillin dient als Mahnung Gottes, die Gebote immer zu beachten.
Was hat es auf sich mit den Locken bei den Männern?
Ja, diese Locken haben auch einen biblischen Hintergrund, weil es einmal in der Bibel heißt, als frommer Jude sollst du dein Haar nicht rundherum scheren lassen, wie es die Heiden tun. Wir sind ja im Grunde Heiden für sie, sich von uns Heiden zu unterscheiden. Lassen Sie diese Locken, diese Zöpfe wachsen, um sich damit als orthodoxe Juden zu identifizieren.
Herr Dr. Fleckenstein, Sie haben noch den Talmud angesprochen. Was versteht man darunter?
Ja, das sind Auslegungen von Rabbinern, die jüdischen Gesetze auslegen, wie man sich verhalten soll im Alltag. Da hat jede Handlung im Alltag hat eine Bedeutung und die wird praktisch von diesen jüdischen Rabbinen ausgelegt und in diesem Talmud festgehalten. Also ein Kodex des täglichen Verhaltens, Verhaltensregeln kann man sagen.
Die Perücke bei den Frauen haben Sie auch angesprochen.
Ja, bei älteren Damen, es besteht ja immer die Gefahr, auch bei das mit dem Alter, die Haare ausfallen. Bei den Männern sowieso, aber auch manchmal bei den Frauen. Und wenn sie dann in die Mikwe hinabsteigen, also in das jüdische Ritualbad, sollen ja nicht dann die Haare dann im Bad schwimmen. Deshalb lassen sie sich den Kopf scheren und setzen eine Perücke auf während des Tages.
Herr Dr. Fleckenstein, Welche Bräuche, Rituale gibt es im Judentum? Also wahrscheinlich sehr viele, aber welche gängigsten Bräuche und Rituale?
Ja, zu den jüdischen Gemeinden gehört natürlich auch das Tauchbad, eine sogenannte Mikwa. Sie speist sich aus natürlichem fließenden Quell oder Flusswasser oder auch als Regenwasser. Symbolisch stellt eine Mikwa die rituelle Reinheit dar. Sie dient der Reinigung der Seele und des Geistes. Ursprünglich war das Tauchbad vor dem Besuch des Tempels in Jerusalem nötig. Heute tragen traditionelle Frauen nach der Menstruation, gehen sie in die Mikwe. Auch Männer nutzen die Mikwe, zum Beispiel vor dem Schabbat oder an Feiertagen. Häufig wird sie vor dem höchsten Feiertag, dem Yom Kippur, dem Versöhnungstag, benutzt, um sich symbolisch rein zu waschen. Beim Übertritt in das Judentum oder nach der Geburt eines Kindes geht man ebenfalls in die Mikwe. Einer körperlichen Reinheit dient sie nicht, da sich der Besucher vorher gründlich reinigen muss. Beim Besuch der Mikwa taucht man unbekleidet dreimal vollständig unter das Wasser. Frauen sprechen vorher einen Segensspruch. Die Bar Mitzwa zum Beispiel ist die Feier zum religiösen Erwachsenwerden im Sinne des jüdischen Religionsgesetzes. Die Juden feiern die religiöse Mündigkeit der Buben, wenn sie 13 Jahre alt werden. Solange sie nicht streng orthodox sind, sogar auch die Mädchen. Sie werden Söhne oder Töchter des Gebotes genannt. Damit übernehmen sie alle religiösen Rechte und Pflichten eines Mitglieds der jüdischen Gemeinschaft. Ein Bar Mitzwa, also ein Sohn oder eine Tochter des Gesetzes, wird in einem speziellen Unterricht darauf vorbereitet, den Torah-Abschnitt, also einen Abschnitt der Bibel, zu lesen, die Tefillim anzulegen und den Gebetsschal anzulegen. Der Sohn oder die Tochter des Gesetzes werden am Schabbat nach ihrem 13. Geburtstag zum ersten Mal zur Tora aufgerufen. Beim Aufruf sagt er oder sie zum ersten Mal die Segenssprüche über die Bibel. Er oder sie liest dann den entsprechenden Prophetenabschnitt vor. Danach hält der Rabbiner eine kurze Rede. Auch Jesus hat als 12-jährige Sarah seine Bar Mitzwa-Feier im Tempel gefeiert. Dabei hat er nicht das erste Mal eine Schriftstelle vorgelesen, sondern sie auch gleichzeitig erklärt. Und das weckte bei den Schriftgelehrten ein fast erschreckendes Staunen. Damit gliederte sich Jesus gleichzeitig in die Tradition seines jüdischen Volkes ein.
Eine Tradition bei den Juden ist die Beschneidung der Jungen. Wurde Jesus auch beschnitten?
Ja, die Beschneidung des männlichen Juden markiert den Eintritt in die jüdische Gemeinschaft und symbolisiert den Bund zwischen Gott und dem Stammvater Abraham. Jeder jüdische Knabe wird am 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Dabei wird die Vorhaut des männlichen Gliedes entfernt. Die Beschneidung wird eigens von einem ausgebildeten Beschneider, dem sogenannten Mohel, unter sterilen Bedingungen ausgeführt. Auch Jesus ist beschnitten worden, davon berichtet der Evangelist Lukas im 2. Kapitel. Gleichzeitig betont der Evangelist, es sei ihm der Name Jesus gegeben worden. Die katholische Kirche feiert am 1. Januar das Fest der Beschneidung des Herrn. Im Rahmen dieser Zeremonie bekommen die Buben auch ihren Namen. Die Beschneidung wird von säkulären, reformierten und traditionellen Juden gleichermaßen durchgeführt und ist wesentlicher Bestandteil jüdischer Identität. Mädchen erhalten ihren Namen am Schabbat nach der Geburt in der Synagoge.
In den Zeugnisberichten fällt auf, dass bei Juden, die zum Glauben an Jesus kamen, oft ein außerordentliches Eingreifen von Gottes Gnade mitspielte.
Ja, einer von diesen Menschen sozusagen ist Daniel Karmel. Daniel Karmel, als er im Jahre 1964 in Israel das Licht der Welt erblickte, war seine jüdische Mutter ein Teenager von 15 Jahren. Auf Drängen der orthodoxen Eltern hin gab das Mädchen ihr Baby zur Adoption frei. Eine Familie aus Haifa adoptierte das Kind. Als Daniel etwas größer wurde, teilten die Adoptiveltern ihm seine wahre Herkunft mit. Dass sie ihn wie ihren eigenen Sohn liebten, bedeutet das keinen Schock für ihn. Dank ihrer liebenvollen Fürsorge erlebt er eine glückliche Kindheit. Als liberale Juden hatten diese Leute mit Religion kaum etwas am Hut. Das einzige Mal war Daniel bei seiner Bar Mitzvah-Feier als 13-Jähriger in der Synagoge gewesen. Im Alter von 21 Jahren hatte er seine dreijährige Dienstzeit in der Israel Defense Force abgeleistet. Nun fasste er den Entschluss, Berufssoldat bei der Marine zu werden. Mit 24 Jahren hatte er sein Kapitänspatent auf einem Kanonenboot in Haifa in der Tasche. Nach einer gescheiterten Liebesbeziehung entschied er sich mit 28 Jahren, Einblick mal in die Adoptionsakte zu nehmen. Daraufhin begegnete er seiner leiblichen Mutter und fand in Galiläa seine ursprüngliche Familie, die Eltern sowie drei Brüder und eine Schwester. Um ihnen näher zu sein, zog er ins Kibbutz Nof Ginosar am See Genezareth. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle fand er einen Job als Kapitän auf einem Touristenboot, die die Pilger von Tiberias nach Kafana umfahren. Nun war Daniel Tag für Tag dem Wort Gottes ausgesetzt. Das erste Mal in seinem Leben hörte er voller Interesse Geschichten über Jesus im Zusammenhang mit dem Galiläischen Meer, mit dem See Genezareth. Wie der Meister den Sturm stillte und seinen Jüngern zurief: Fürchtet euch nicht! Galt das nicht auch für ihn? Daniel hörte die Gebete der Priester und lauschte den Liedern der Gläubigen. Das ging 5 Jahre lang so. Als er eines Morgens erwachte, erfand er in seinem Innern eine große Liebe zu Jeschua. Schon vorher hatte er immer wieder gespürt, wie Jesus durch sein Wort langsam in seinem Herzen Besitz ergriffen hatte. Sein ganzes Leben begann sich nun zu verändern. Daniel betrachtete seine Arbeit auf dem Tourboot nicht mehr als reinen Job, sondern als Dienst an Jeschua. Er sang die Loblieder der Pilger mit, weil sie die Saiten seiner Seele zum Klingen brachten und die Liebe widerspiegelten, die er für seinen Herrn empfand. In seiner Jugend war Daniel begeisterter Schlagzeuger in einer Band gewesen. Jetzt ließ er sich von Jeschua inspirieren, seine Dankbarkeit und Freude in Liedern auszudrücken, wenn er mit seinem Glaubensboot, einem nachgebauten Modell des Bootes aus der Zeit Jesu, natürlich jetzt mit Motor und 50 Sitzplätzen, die Heiliglandpilger über den See fuhr. Heute weiß er sich als Verkünder der frohen Botschaft mit hebräischen Liedern von Jeschua selbst in den Dienst genommen. In einem improvisierten Kurzinterview auf bewegter See steht der Jesusfreund Daniel gerne Rede und Antwort. Gefragt, ob es nicht verwunderlich sei, dass er als Jude in Jesus seinen Herrn gefunden habe, meinte er: Überhaupt nicht. Hat nicht Jeschua zuerst zu den Juden seine Botschaft vom Nahen Reich verkündet? Ich wünsche mir, dass viele meines Landsleute hier am See, in ganz Galiläa, in Jerusalem, in ganz Israel Jeschua als ihren Messias erkennen mögen. Auf die Frage, was Jeschua für ihn heute bedeutet, hält er sich sein Gesicht auf. Jeschua ist mein Ein und Alles. Ohne ihn könnte ich mein Leben als Vater von 6 Kindern überhaupt nicht mehr vorstellen.
Herr Dr. Fleckenstein, wie stehen nun jüdische Organisationen und das oberste Gericht des Staates Israel messianischen Juden gegenüber?
Juden in Israel betrachten messianische Juden zuerst nicht als Juden und lehnen sie weitgehend ab. Wer an Jesus glaubt, ist ein Christ. Und ein Christ kann kein Jude sein. Nur zögernd und ausnahmsweise wird die Meinung geäußert, messianisches Judentum sei eine Strömung auch innerhalb des Judentums. Die messianischen Gläubigen in Jerusalem, in Haifa, in Tel Aviv oder Tiberias empfinden sich jedoch in der Tat als Teil der jüdischen Weltgemeinschaft. Sie wollen als Juden und Mitglieder der israelischen Gesellschaft anerkannt sein, die ihre Identität im Glauben an Christus gefunden haben.
Herr Dr. Fleckenstein, das ist alles hochspannend. Eine letzte Frage: Wie ist die Beziehung zwischen messianischen Juden und Christen in Israel?
Beide bezeichnen sich als Geschwister im Glauben. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn sich junge messianische Juden und arabische Christen regelmäßig auch in Zeiten von Gewalt und Misstrauen im Heiligen Land begegnen. Mit Arabern tanzen, zusammen mit ihnen lachen, das sind doch die Menschen, die ich schon mein ganzes Leben lang gehasst habe, sagte Kawa, ein jüdisches messianisches Mädchen. Die jungen Leute bringen eine Menge an Verletzungen mit, resultierend aus der Gewalt hier in Israel, sagt Rick Reiding, der Organisator dieser jährlichen Konferenz zwischen messianischen Juden und christlichen Arabern. Viele denken, sie kämen mit ihren Gefühlen zurecht, aber wegen der Entführungen und Ermordungen gibt es viel Schmerz auf beiden Seiten. Für Kawa, die in einem abgeschotteten jüdisch-orthodoxen Umfeld aufwuchs, ist es das erste Mal, dass die Arabern derart nahe kommt. Ich ging früher mit meinen Eltern zur Klagemauer und betete, dass den Arabern üble Dinge geschehen möge, erinnert sie sich. Wir hielten sie einfach für schlechte Menschen. Als ich aber nun sah, wie sie zu Jeschua auf Hebräisch und auf Arabisch beteten, berührte Gott mein Herz. Das sind die verlorenen Brüder und Schwestern, die ich mein ganzes Leben lang gesucht hatte. Als ich die Füße meiner arabischen Schwester Rania wusch, war ich in der Lage, um Vergebung zu bitten für die Art und Weise, wie meine Familie und mein Volk auf sie herabgesehen hatten, erzählt Kawa weiter. Als Rania daraufhin sagte, dass sie mir vergibt und mich liebt, war das so heilsam für uns beide. Es war die Liebe von Jeschua, die uns vereinte, nichts anderes. Nachdem Laila, ein anderes arabisches Mädchen, meine Geschichte gehört hatte, kam sie zu mir gerannt und erzählte, dass sie religiöse Juden hasste, wann immer sie welche sah. Nun traf sie zum ersten Mal jemanden persönlich, der einen orthodox-religiösen Hintergrund hat. Sie bat um Verzeihung und wünschte, dass ich für sie bete, damit sie mehr Liebe für mein Volk empfinden kann. Ich hatte nie arabische Freunde. Nun habe ich täglich Kontakt mit meinen Glaubensgeschwistern in Ramallah, in Jordanien, im Libanon, gibt Kawa schmunzelnd zu. Während ein arabischer Christ aus Gaza und ein junger messianischer Jude aus Jerusalem über ihr Leben und ihren Glauben berichten, hilft das anderen, auch sich zu öffnen und über die wahren Gefühle zu reden, über Erlebnisse bei der Armee oder den Tod von Freunden, die gewaltsam umgebracht wurden. Rick Reidings erläutert seine Vision für die Zukunft zwischen arabischen und messianischen Christen so. Wir wollen eine sichere Umgebung für jüdisch-arabische und palästinensische Jugendliche schaffen, damit sie dem Herrn persönlich begegnen, dass sie ihn anbeten, dass die Einheit zwischen ihnen wächst und dass sie herausgefordert werden, um in unserer Gesellschaft Gottes Königreich bekannt zu machen.
Herr Dr. Flettenstein, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, gerne. Als Kirchen sollten wir diesem neuen und noch zarten Zweig jüdisch-messianischer Gläubiger zur Seite stehen. Im Gebet, in Freundschaft, in Unterstützung und zugleich die Einzigartigkeit der Zeit erkennen, in der wir leben. Das Judentum und Kirche gehen je ihren eigenen Weg der Identität. Aber die Herrschaft Gottes kommt ihnen beide entgegen. Es ist derselbe Gott, der beide ruft auf dem Weg der Parousie und dem Reich Gottes entgegen. In der Verwirrtheit unserer Tage ist die treue jüdische Messias-Hoffnung ein Licht im Dunkel. Und dieses Licht wird noch heller, indem neben ihm das Licht des Christusglaubens leuchtet. Auch die guten Kontakte zwischen messianischen Juden und arabischen Christen in Israel bringen damit zum Ausdruck, dass Jesus die Mauer zwischen Arabern und Juden abgetragen hat. Die Juden können ihren Messias finden. Christen können sich zurück auf die jüdischen Wurzeln ihres Glaubens besinnen. Der bekannte Philosoph und Schriftsteller Shalom Ben-Jorin hat es einmal in einem Gespräch mit mir so ausgedrückt. Wir Juden warten auf das Kommen des Messias. Ihr Christen wartet auf die Wiederkunft Christi. Wenn diese sich am Ende der Tage sich als Jesus von Nazareth identifiziert, habe ich kein Problem, ihn als meinen Messias anzuerkennen.
Vielen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, für diese Einführung ins Judentum, jüdische Wurzeln des Christentums. Herzlichen Dank nochmals und alles Gute nach Jerusalem Ihnen und Ihrer Frau. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Deo gratias, Shalom, Salam.
Shalom, Salam. Und es war für mich eine große Freude, wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Und auch ich freue mich schon auf die nächste Begegnung mit Ihnen allen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein. Das war die Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er hat gesprochen zum Thema jüdische Wurzeln des Christentums. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Möge es Ihnen und uns allen gelingen, dass wir uns auf die jüdischen Wurzeln zurückbesinnen können. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen. Ihre Andrea Morti, Shalom, Salam.